freue mich sehr, nach der Ferien wieder mal da zu sein. Es fühlt sich für mich immer wieder nach der Ferien an, wenn ich das erste Mal predige. Ich bin total nervös. Und dann noch so ein Thema. Wir sind ja in unserem Parcours der Bibel durch, bei der Weisheitsliteratur. Und wir befassen uns mit dem Salomo. Zur Weisheitsliteratur gehört Prediger, gehört das Hohelied, die Sprüche und einige von den Psalmen. Ich habe mir überlegt, auf ein Thema soll ich nehmen aus den Sprüchen raus. Und habe mich ein bisschen leiten lassen von dem Gedanken, dass heute der erste Glow-Kigo-Gottesdienst stattfindet. Das hat, im Logo haben wir die Farbe Orange, das hat einen tieferen Sinn. Weil hinter dieser Farbe Orange steht eigentlich ein ganzes Konzept. Und zwar geht es um die Frage, wie können wir als Eltern und Gemeinde gemeinsam die nächste Generation für Jesus begeistern. Rot, das ist eine Mischfarbe Orange, Rot und Gelb. Rot steht für Geborgenheit, für die Liebe vom Elternhaus und das Gelb für den Einfluss der Kirche, für das Licht der Kirche. Es gibt ein Sprichwort in Afrika, das lautet, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Übertreibt auf unsere Situation, glaube ich, um Kind für Jesus zu begeistern, braucht es die Eltern und eine ganze Gemeinde. Und das finde ich, das ist für mich der Grund, um zu sagen, ich nehme das Thema dran, wie es die ganze Gemeinde irgendwo betrifft. Nicht nur die, die jetzt gerade Kind haben, vielleicht unter 12 oder so, sondern eigentlich glaube ich, dass das uns alle irgendwo angeht. Mit dem Kindergottesdienst, mit dem Kigo, wollen wir dem Miteinander von Eltern und Gemeinde noch mehr Gewicht geben, ganz bewusst. So gibt es unter anderem ganz neu jeweils so ganz kleine Zettel aus dem Kigo, wo die Eltern mitnehmen können, mit dem Merkvers drauf, mit dem Hauptgedanken und einem Action-Step, wo man die Heim mit den Kindern nochmal am Mittagstisch anschauen kann oder vielleicht auch am Abend, wenn sie ins Bett gehen und über die Fragen nochmal anschauen und mit ihnen reden und vielleicht auch ein bisschen das in der Schule oder so einüben. Ein kleiner Beitrag zu dem Miteinander. Dazu ist es unser erklärtes Ziel, dass wir Eltern, dass Eltern in der Seetalkirche sollen unterstützt werden und freigesetzt werden für ihre Aufgabe als Eltern. Die Predigt ist ein Beitrag dazu. Wo wir gestern heimgefahren sind vom Familienfest, wo wir hatten, im Thurgau, haben unsere Kinder das mitbekommen im Auto, dass morgen das Thema Erziehung ist und ist wahrscheinlich für sie jetzt eh noch schwierig, um da reinzusitzen. Aber sie hat so gefragt, wir lassen dir noch ein bisschen prüfen, wir lassen dir mal zu, ob das, was du sagst, auch mit dem übereinstimmt, was du machst. Und ich habe dann gesagt, es heisst nicht Kindererziehung mit Matthias, sondern es heisst Kindererziehung mit Salomo. Das ist ganz ein wichtiger Unterschied. Es ist ja eigentlich auch traurig manchmal, dass wir so viel wüssten eigentlich, oder? Und manchmal in unserer eigenen Familie so wenig umsetzen. Oder in unserem eigenen Leben so wenig umsetzen. In einer Woche haben wir nochmal ein spezielles Thema, heisst Partnerwahl mit Salomo. Ich möchte jetzt schon dazu einladen. Und ich glaube, es geht wirklich nicht nur die Jungen an, die jetzt gerade noch vor der Partnerwahl stehen. Ich glaube, auch das ist ein Thema, das uns als ganze Gemeinde irgendwo angeht. Kurz vor der Ferien oder Anfangsferien ist eine Schlagzeile in der Zeitung gewesen, oder nicht nur in der Zeitung, auch im Tele-M1 und so weiter, von dem Doppelmord in Sammelsdorf. Wo der Sohn, vermutlich der Sohn, seine Eltern umgebracht hat und hat dann so geheissen, dass er sich von seinen Eltern bedroht gefühlt hat. Im Zusammenhang dazu ist in der Presse gestanden, dass das schon der vierte Fall war in dem Jahr von einem Vater-Sohn-Konflikt. Der Salomo redet in den Sprüchen von einem gegenseitigen Segen. Das wäre ein gegenseitiger Fluch gewesen. Und ich glaube leider, wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, merken wir, es ist oft auch sehr viel Fluch in Familien hinein. Aber das Ziel wäre doch so, dass ein gegenseitiger Segen da ist, dass die Eltern durch Kind gesegnet sind und Kind durch die Eltern. Über die Frau, über eine Frau und eine Mutter sagt der Salomo im Sprüche 31, Vers 26, wenn sie spricht, sind ihre Worte weise und sie erteilt ihre Anweisungen in freundlichem Ton. Und das folgt davon, ihre Kinder begegnen ihr mit Achtung und segnen sie. Ihr Mann lobt sie. Es gibt viele tüchtige Frauen, doch du übertriffst sie alle. Da ist bereits der erste Erziehungstipp vom Salomo drin. Und zwar sagt er uns von dem freundlichen Ton. Er sagt, der Grundton in der Familie und von allen Anweisungen soll freundlich und warmherzig sein. Und ich glaube ganz fest, dass da schon ganz viel Potenzial drin liegt. Dass leider in der Hektik vom Alltag manchmal der Ton nicht so freundlich ist in der Familie und von den Anweisungen. Oder vielleicht manchmal wir ein bisschen ungeduldig sind mit der Zeit und der freundliche und warmherzige Ton verliert. Aber ich glaube, dass der Ton die Musik macht und dass das ganz wichtig ist. Was mir auch noch so in den Sinn gekommen ist, ist zum Thema Kommunikation. Wie reden wir mit diesem Kind? Ist mir noch ganz wichtig, dass man so eine direkte Kommunikation lebt. Mir ist schon aufgefallen, dass Eltern manchmal so eine ironische Beziehung oder ein Kommunikationsmuster haben zu dem Kind, dass sie zum Beispiel mit negativen Anreizen versuchen, das Kind zu dem bewegen, was eigentlich tun soll. Indem sie sagen, ich glaube nicht, dass du das schaffst bis dann und dann. Und so der Ehrgeiz vom Kind weg und sagt, und ich zeig's dir. Ich glaube, dass Kind ein schlechtes Verständnis für Ironie haben und dass das nicht ins Repertoire von der Erziehung gehört. Menschen, die von weitblickenden, klugen Eltern großgezogen worden sind, segnen ihre Eltern. Und auch das Umgekehrte gilt. Die Freude von Eltern, wo ihre Kinder aufwachsen und den Weg von der Weisheit einschlagen sehen, ist unvergleichlich. So steht im Sprüche 15, Vers 20, ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude. Ein Narr verachtet seine Mutter. Was sehr irritierend ist in dem Vers, ist der Vater-Mutter-Rolle. Ich glaube, das hat etwas mit der Zeitgeschichte zu tun. Und vielleicht nicht nur mit der Zeitgeschichte, vielleicht ist es auch die Erfahrung von mancher Mutter, dass oft sie darunter kommt von dem Kind. Dass oft sie verachtet, ist sehr ein starkes Wort, hoffentlich nicht verachtet, aber mindestens einfach so ein bisschen herausgefordert wird, mehr von dem Kind als vielleicht der Vater. Oder 17, Vers 6, was heißt, Enkelkinder sind der Ruhm der Alten, Eltern sind der Stolz ihrer Kinder. Der gegenseitige Segen ist bereits in den 10 Geboten ist der eigentlich drin. Und dort heisst es in dem Gebot von älteren Ehre. Heisst, ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Lange in dem Land leben. Ich glaube, das ist ein Bild für den gegenseitigen Segen, wo über Generationen kann stattfinden in Familien. Ich komme eher aus einer... Unsere Familienstruktur ist eher eine schwierige von meiner Herkunftsfamilie. Wir haben gestern Fest gehabt. Das ist für uns immer sehr eine grosse Herausforderung, für uns als Familie, es gab auch für Kinder und für mich eine grosse Herausforderung, weil einfach vieles läuft in unserer Familie, was nicht so gut ist. Gestern hat mein ältester Bruder, der ist 54, glaube ich. Wir sind ja 60, ich kann nicht vor allem so ganz genau wissen, wie alt wir sind. Hat eine bewegende Rede gehalten. Es hat mich total fasziniert, wenn er Sachen angefangen hat, im Laufe des letzten Jahres eingesehen aus seinem Leben raus, die nicht gut gelaufen sind, bis in die Kindheit zurück. Und wo er das aufgezählt hat und gesagt hat, und fährt an, spreche ich das über meinem Leben aus, soll es so sein. Und um Vergebung gebeten hat und am Schluss alle ja, als Zeichen von der Vergebung einander umarmt haben. Dort ist mir so bewusst worden, dass der Segen, der in einer Familie kann sein kann, erfahrt man vielleicht oder sieht man vielleicht dann noch mehr, wenn es vielleicht auch nicht immer so ist. Manchmal, wenn wir so Eltern beobachten oder noch Besuch haben mit Eltern, mit kleinen Kindern und sagen Silvia und ich, haben zu sagen, Gott sei Dank sind unsere Kinder immer so klein. Es ist ja schon sehr eine intensive Zeit, kleine Kinder zu haben. Und ich glaube auch, wenn wir den gegenseitigen Segen erfahren wollen, dann ist es ganz wichtig, dass Eltern zu ihrer obersten Priorität machen, die schwierige Aufgabe gut zu bewältigen. Was bedeutet das? Was bedeutet das vielleicht vor allem auch für Väter? Es könnte bedeuten, dass man vielleicht weniger Stunden im Geschäft verbringt. Oder weniger Stunden Fernsehen schaut oder auf dem Sportplatz oder wo auch immer. Dass man einen einfacheren Lebensstil führt und irgendwie schaut, dass man mehr Stunden gemeinsam verbringen könnte. In Ghana, Afrika, sagt es, Abwesenheit lässt ein Kind nicht gedeihen. Vielleicht ist es dran, um uns mehr damit zu beschäftigen, gute Bücher zu lesen. Nachzudenken und mit Menschen reden, die schon ein paar Schritte voraus sind. Ich bedauere zutiefst, dass Eltern gegenseitig oft ganz schlecht über Erziehung reden können. Ich habe den Eindruck, dass Eltern oft so irgendwie in einem Konkurrenzkampf stehen, dass man sich nicht in die Karten schauen lässt. Dabei glaube ich eigentlich, dass wir einander ganz gute Berater sein könnten. Warum geben wir einander nicht das Mandat und sagen, hey, bitte sag mir mal ganz ehrlich, was du denkst über meinen Umgang mit dem Kind. Sind wir doch ganz ehrlich, wir alle Eltern wissen das, wir werden immer wieder an Grenzen und über Grenzen herausgefordert von dem Kind. Wir alle haben es nicht im Griff. Wir alle sind unsicher. Umso mehr wäre es wichtig, dass wir auch Kraft von der Gemeinschaft, das Miteinander, würden nutzen. Das ist schon der erste Gedanke, segnen und gesegnet werden. So als Gegenwortpaar. Das zweite ist lieben und Grenzen setzen. Kind heisst im Psalm 127, sind ein Geschenk von Gott. Und ich glaube, entsprechend sollen wir es auch behandeln. Das war ein wunderschönes Lied, das wir gesungen haben, von dieser bedingungslosen Liebe. Kinder sollten 100.000 Mal hören, dass die Eltern ganz verrückt sind nach ihnen. Sie sollen in einer Umgebung können aufwachsen, wo Liebesbeweis, Bestätigung und auch körperliche Nähe so selbstverständlich sind wie das Schnaufen. Studien über kindliche Persönlichkeitsentwicklung zeigen, dass meistens Eltern, die in ihrem Leben gut klarkommen, eine Kindheit hatten, wo sie mindestens ein Elternteil hatten, wo sie bedingungslos geliebt haben. Auf der anderen Seite weiss man auch, dass Menschen, die sich durchs Leben kämpfen, die vielleicht mit von Kriminalität befallen werden oder auch von einem ganz extremen Leistungsdenken, dass sie sich oft nicht mehr daran erinnern, dass sie je jemanden hatten, den sie bedingungslos geliebt hat. Und jetzt ist die grosse Gefahr da, dass man das so abnickt und sagt, das ist selbstverständlich, oder? Als Eltern. Aber ich glaube, da hat es eine ganz grosse Falle dabei. Und die Falle ist nämlich das Leistungsdenken. Wie schnell kommen die Kinder dann Bestätigung über, wenn sie etwas Gutes gemacht haben? Und wie schnell wird da ein Muster daraus? Wenn ihre Leistung gestimmt hat, in der Schule oder so weiter, dann kommen sie die gute Seite der Eltern, dann kommen sie Bestätigung über, dann kommen sie die Liebe über. Und wie schnell passiert es, dass man dann vor allem noch das Gespräch sucht mit dem Kind, wenn etwas nicht in Ordnung ist? Ich glaube, von dieser Falle, da sind wir alle ganz nah drin. Und es ist manchmal auch ganz schwierig, es ist manchmal auch eine Gratwanderung. Etwas zum Beispiel in Sachen Schulleistung von den Kindern etwas zu erwarten, weil man weiss, das Potenzial steckt in den Kindern und die sollen die Ressourcen gut nutzen, sollen gute Haushalter sein, von dem, was sie überkommen haben in ihrem Leben. Und von einem Leistungsdenken. Eins von unseren Kindern haben wir gesagt, oder haben wir einfach gesagt, ich habe mich ein bisschen schwierig heute Morgen für unsere Kinder. Wir erwarten einen Fünfer von dir. Jetzt könnte man dann sagen, ja, was sind das für Eltern, wo es so über die Noten geht, oder? Aber eigentlich hat das Kind wirklich beste Möglichkeiten, zum über dem Fünfer zu sein. Und uns geht es heute mehr darum, um etwas gegen Bequemlichkeit zu tun. Aber wir müssen extrem aufpassen, dass wir nicht in so Muster reinfallen, dass das Kind dann Bestätigung bekommt, wenn sie alles richtig gemacht und schön aufgeräumt haben und alles. Und dann alles gegessen haben und alles gern haben und so weiter. Sondern dass sie immer, bedingungslose Liebe heisst immer, konstant. Egal wie sich das Kind verhält, konstant. Und darum ist das auch mit dem Belohnungssystem, mit dem Belohnungssystem noch eine tricky Sache. Es ist nicht hilfreich, um immer dann dem Kind eine Belohnung zu geben, wenn sie etwas richtig gemacht hat, vor allem wenn es um moralische Sachen geht. Sonst lernt nämlich das Kind, gibt es auch wieder so eine Festlegung im Kopf, und dass man den Eindruck hat, oder dass man es macht, um belohnt zu werden. Und nicht aus einer Überzeugung heraus. Und an diesem Punkt, glaube ich, ist extrem wichtig, dass Eltern miteinander reden, ins Gespräch kommen. Und ich sage, du, wie macht ihr das? Wie könnte man das gut machen? Sind ihr, sagt es, der Erwachsene achtet auf Taten, das Kind auf Liebe. Der Salomo ist nicht in der Gefahr, sentimental zu werden. Er weiß, dass es die andere Seite gibt. Die Realität ist, dass die Geschenke von Gott etwas an sich haben, wo die Elternschaft zu einem intensiven, charakterbildenden und eine riesige Herausforderung macht. Und da gibt es keine Ausnahme. Das Erziehungsdrama beansprucht uns alle bis an Grenzen und darüber raus. Die Quelle der Schwierigkeit ist im Sprüch 22, Vers 15 beschrieben. Dort steht, das Herz eines jungen Menschen ist voller Dummheit. N. Mehrzahl sogar noch, ist noch viel schlimmer. Das Herz eines jungen Menschen ist voller Dummheiten, aber durch Bestrafung werden sie ausgetrieben. Wie ist jetzt da? Sind jetzt Kinder, kommen die gut auf die Welt? Oder wenn wir das Kind, der Matti jetzt zum Beispiel, der Matti Jonathan Burger oder mich, ja, dreimal habe ich das Kind auf den Armen tragen im Operationssaal. Dann schaust du das Kind so an und denkst, das ist die Ausnahme. Es kann nicht sein, dass in dem Kind auch nur ein Hauch von Rebellion hat. Oder dass in dem Kind irgendetwas ist, wo dumm ist, Dummheit ist. Und ganz kurze Zeit später, weißt du, bist du in einem Irrtum erlegen. Spätestens dort, wo sich eins für unser Kind aufgemacht hat, unser Haus verloren hat und die ganze Holderstraße Zeglischwil runtergelaufen ist und wir sie wieder müssen suchen und einfangen. Da haben wir gewusst, so, es steckt voller Dummheiten. Darum ist es wichtig, dass man uns bemüht, das sensible Gleichgewicht zwischen bedingungsloser Liebe und den notwendigen Grenzen setzen, immer wieder zu finden und zu halten. Der Salomo gibt uns Hilfestellung. Und jetzt kommen ganz harte Vers. 23, Vers 13 steht, vergiss nicht, dein Kind zu bestrafen. An einer Tracht Prügel wird es nicht sterben. Sagen doch einmal so die Eltern einmal, ja, wir sind alle gestorben daran. Das ist so typisch, das halten wir so. Oder im Vers 13, Vers 24, wer seinen Sohn nicht straft, der liebt ihn nicht. Wer seinen Sohn liebt, weist ihn schon früh zurecht. Liebe und Erziehung sind kein Gegensatz. Es würde jetzt viel zu weit führen am heutigen Morgen, wenn ich dir detailliert über die Disziplinierungsmaßnahmen möchte reden. Über Klaps, über Hausarrest, über Alleinsein, Entzug von Medienzeiten oder einen stillen Stuhl oder was da alles so gibt. Geht mir heute Morgen überhaupt nicht darum. Aber ich glaube, dass jede Familie eine Form finden sollte, wie sie das handhaben tut. Meine Eltern haben damals mal tatsächlich so gesehen, dass der Teppichklopfer noch braucht. Ich würde das heutzutage nicht empfehlen. Wir leben in einer anderen Zeit und die ganze Gesellschaft hat sich verändert. Und wir können sogar noch angezeigt werden. Aber doch muss ich gleich rückwirkend sagen, ich habe ja vieles müssen seelsorglich in meinem Leben ein bisschen aufarbeiten. Das war nie ein Thema. Es ist für ein Kind viel schädlicher, wenn es zum Beispiel die bedingungslose Liebe nicht überkommt, als wenn es mal einen Klaps überkommt. Und ich habe schon viel, auch in der als Seelsorger, schon viele Leute auch müssen, oder begleiten dürfen und so und die Kindheit anschauen. Das war nie ein Thema, Disziplinierungsmaßnahmen. Wichtig ist, meinte ich, natürlich soll keine Art von der Disziplinierung in Gewalt gegenüber dem Kind ausarten und darf nicht als Mittel zum Abreagieren benutzt werden, wenn ein älterer Teil Beherrschung verliert. Wichtig ist, dass in jeder Familie Grenzen gibt, klare Grenzen, die bekannt sind für die Kinder und dass ein Kind über Grenzen ausgeht, dass es auch ganz klare Massnahmen gibt dagegen. Aus zwei Gründen ist das heutzutage extrem herausfordernd worden. Das Erste ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo man den Kind nichts mehr schweres zumutet. Lustgewinn und Schmerzvermeidung sind Maxime seit den 68er Jahren. Man möchte unbedingt vermeiden, dass Kinder leiden müssen. Und die Folge davon ist eine Überbehütung oder so die sogenannten Hubschrauber, also Helikoptereltern, die immer dann einfliegen, wenn das Kind in Schwierigkeiten steckt. Das Familienmodell nennt man kinderzentriert. Kind bestimmt alles. Es dreht sich alles um Kind. Kind bestimmt, wann man einkauft. Kind bestimmt, wo man in die Kirche geht, wo man in die Ferien geht. Kind bestimmt alles. Wenn ich den Salomo richtig verstehe, dann empfiehlt er nicht ein kinderzentriertes Familienmodell, sondern das ehezentrierte Familienmodell. Der soll das Zentrum sein für die Familie. Und es gibt nichts Besseres für Kind als eine gute Ehe. Das gibt Vertrauen und Sicherheit für Kind. Zweite ist, Eltern verstehen sich nicht als Autoritätspersonen, sondern als Partner der Kind. Das ist auch so eine Zeiterscheinung. Ich weiß nicht, ob man sich mit dem auch beliebt machen bei den eigenen Kindern, indem man nicht so Autoritätsperson ist, sondern eben vielleicht eher Coach, Partner. Man tut nicht erziehen, sondern begleiten. Es wird verhandelt über alles, was man anleitet am Morgen, was man isst. Über alles wird verhandelt. Und es geht immer darum, eine partnerschaftliche Übereinkunft zu finden. Das wirkt extrem fortschrittlich und emanzipiert, aber es fördert lebenslange Schwierigkeiten für Kinder. Kinder brauchen Grenzen und Widerstand, damit ihr Spannungsbogen und ihre Frustrationstoleranz grösser werden und sie zu starken Persönlichkeiten anwachsen. Doch das erfordert viel Energie, Rückgrat und Einheit bei den Eltern. Und das ist das Problem. Ich glaube nämlich, dass oft wir selber das Problem sind, dass wir mehr Mühe haben damit, am Kind irgendwo eine klare Grenze zu setzen, als das Kind eigentlich damit hat. Dass wir das fast nicht aushalten, so, wenn das Kind frustriert wird. Und da glaube ich, da lohnt sich vielleicht auch als Ehepaar, als Elternpaar, mal darüber zu diskutieren. Ein weiterer Satz vom Salomo, so ein Nachstop-Wort, Prägung und Zuversicht. Sprüch 22, Vers 6 heisst, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Das ist in der heutigen Zeit ganz ein wichtiger Satz. Das steht aber auch auf dem Flyer. Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Gibt es eine wertneutrale Erziehung? Das ist doch immer das Thema. Es heisst, wir müssen Kind wertneutral erziehen, damit sie später selber entscheiden können, was für Religion zum Beispiel sie möchten angehören. Es gibt keine wertneutrale Erziehung. Das ist Humbug. Und der Salomo sagt, wir dürfen und sollen Kind lehren, den richtigen Weg zu wählen, wo Jesus Christus heisst. Ich habe gerade diese Woche eine Biografie von einer Wilhelmine Fischbach gehört. Das ist eine Frau, die in Deutschland gelebt hat, von 1837 bis 1922. Sie ist sehr in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sie hat schon ganz früh, schon mit 17, hat sie ins Bergwerk arbeiten. Sie ist am Morgen um 5 Uhr gegangen, damit sie um 6 Uhr anfangen zu arbeiten. Und ist am Abend um 8 Uhr wieder daheim gewesen. Sie hat 6 Söhne gehabt und einen kranken Mann. Der Mann hat an Kehlkopfschwindsucht gelitten. Das letzte Wort, das der Mann gesagt hat, der letzte Satz, den er zu ihr gesagt hat, bevor er gestorben ist, hat gelautet: Frau, nicht wahr? Die Kinder versuchst du früh unter den Schall des Wortes Gottes zu bringen. Letztes Wort. He? Und das hat sie auch gemacht. Besonders hat sie für den Albert gebetet. Der Albert war einer von ihren Söhnen, der nichts vom Glauben wissen wollte. Kurz bevor er von einer Leiter runtergefallen ist und gestorben ist, hat er zum Glauben gefunden. Am offenen Sarg hat die Wilhelmine gesagt: O du mein geliebter Sohn, wie weh tut mir mein Mutterherz. Und doch kann ich keine Totenklage halten. Wie fröhlich bin ich, weil ich dich im Himmel weiß. Ich habe den Eindruck, die Wilhelmine Fischbach hat erkannt, um das geht bei der Kindererziehung. Und zwar geht es nur darum, dass die Kinder gerettet werden. Dass sie den Weg kennenlernen, dass sie den richtigen Weg wählen. Ich glaube, der Martin Luther hat gesagt, Kindererziehung ist Menschenrettung. Wie können wir den Kindern den Glauben vermitteln? Und da finde ich einen der schwierigsten Punkte, vor allem als Pfarrer. Weil die Kinder nämlich immer den Eindruck haben, du machst das nur, weil du dein Beruf bist. Ich glaube, es braucht nicht. Es geht eher darum, zum wenig Wort und viele Erfahrungen das Kind machen zu lassen. Zum Beispiel, indem wir das Kind annehmen, Barmherzigkeit üben, Vertrauen haben, sie ermutigen, dass wir ein Leben vorleben, das anziehend ist. Dass sie sehen, wenn du mit Gott als Vater lebst an der Hand, dann musst du dir zum Beispiel keine Sorgen machen im Leben. Das sollen unsere Kinder sehen. Kurz, wir sollen den Glauben leben. Dann aber auch braucht es spezifische Zeiten, wo man mit dem Kind betet, wo man ihnen biblische Wahrheiten weitergeht. Je mehr dass das in den Alltag integriert ist, desto besser. Das steht schon im 5. Mose. Dort steht, bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in euren Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid. wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eurer Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore. Der beste Prägestempel für unsere Kinder ist unser Vorbild. Und dann, glaube ich, ist es genial, wenn der Einfluss von der Kirche dazukommt. Nichts Schöneres als das. Unsere Tochter hat in der Ferien gesagt, wir hätten ihr gar nie gesagt, was eigentlich der Sinn vom Leben ist. Traurig, hä? Aber sie hat es jetzt im Fan gehört. Super. Was für eine Ergänzung. Das, was wir verpasst haben, haben sie im Fan nachgeholt. Und ich glaube, um das geht es. Um das Miteinander. Um die nächste Generation für Gott zu begeistern. Das Ziel der Erziehung ist, ich habe das einmal mir noch überlegt, das Ziel der Erziehung ist, dass ein Kind ein eigenständiger Mensch wird, der Hoffnung und Sinnerfüllung findet. Eben, den Sinn vom Leben überhaupt kennt. Vergessen nicht, dem Kind den Sinn vom Leben zu zeigen. Der sich über sich selbst hinaus wieder Verantwortung... Das Ziel der Erziehung ist, dass ein Kind ein eigenständiger Mensch wird, der Hoffnung und Sinnerfüllung findet, der über sich selbst hinaus wieder Verantwortung für andere übernehmen kann. Es kann auf seinen Körper aufpassen, es kann verzichten oder vergeben. Gefällt mir. Der Vers geht noch weiter, 22, Vers 6. Und zwar heißt es dann, und wenn es älter wird, wird es auf diesem Weg bleiben. Was für eine Verheißung. Was für eine Verheißung vielleicht auch gerade für die Menschen, die darunter leiden, dass ihre Kinder eben nicht den Weg gehen, wo sie eigentlich sie drauf erzogen haben. Wenn ein Kind den Glauben als befreiend, als sinnvoll, als beglückend erlebt hat, dann wird es dabei bleiben oder später wieder dazukommen. Aber wir können das Kind nicht auf dem Weg halten. Das geht nicht. Sie müssen es aus eigener Entscheidung tun. Loslassen ist angesagt. So heißt es in dem Vers. Und es wird, und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Es wird selber auf dem Weg bleiben oder gar nicht. Aber nicht, wie es wir irgendwie versuchen, darauf zu halten. Loslassen ist angesagt. Die Indien sagen es. Sind die Kinder klein, müssen wir ihnen helfen, Wurzeln zu fassen. Sind sie aber groß, müssen wir ihnen Flügel schenken. Ich glaube, dass das für Eltern ein ganz schwieriger Prozess ist. Loslassen. Nach jüdischem Denken ist der Zieg mit 12 abgeschlossen. Hast du recht, Anni? Bist du draußen? Ich glaube, dass sich dann die Rolle der Eltern verändern, dann aber erst von Eltern, von Autoritätspersonen zu Begleiter, zu Coach. Kinder, die über 12 sind, müssen nicht mehr erzogen werden, sondern begleitet werden. Das Loslassen fängt aber schon bei der Geburt an. In kleinen Portionen wird ein Mensch zum Du. Wer ungenügend loslässt, verhindert Beziehungsfähigkeit von seinem Kind. Spätestens bei der Heirat muss ganz abgeschlossen sein. Bei Jesus sehen wir ja auch, oder, als er 12 war, da ist er mit den Eltern im Tempel und dann ist er nicht mehr mit den Eltern heimgegangen. Da gibt es ganz so kuriose Szenen dort, wo man den Eindruck hat, was ist das für ein Bengel? Es ist der erst 12, oder? Und man hat schon den Eindruck, man muss den Eltern nicht mehr so richtig folgen. Aber es hat mit dem zu tun, mit dem jüdischen Hintergrund, den er hat. Mit 12 ist die Erziehung in dem Sinn abgeschlossen. Meine Eltern sagen immer wieder, wenn wir schon gewusst hätten, was ihr heute wisst, dann hätten wir Menge Fehler nicht gemacht. Aber wisst ihr was? Ich finde, dass meine Eltern intuitiv mit viel gesundem Menschenverstand uns recht gut erzogen haben. Oder? Heute gibt es ein riesiges Literaturangebot. Beim Suchen nach Tricks und Tipps haben wir dafür manchmal die Intuition verloren. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir in der Erziehung locker und gelassen bleiben. Dass wir nicht eine Theorie suchen oder so. Sondern dass wir irgendwie locker und gelassen bleiben. Wenn ich den Salomo recht verstehe, dann hat Erziehung sehr viel mit Balance zu tun. Das Gleichgewicht zwischen Liebe und Grenzen setzen. Zwischen Bestätigung und Förderung. Zwischen Beratung und Zulassen. Zwischen Einmischung und Zurückhaltung. Und das braucht Weisheit. Ich glaube, dass man die Balance dann findet, wenn man uns immer wieder demütig zu Gott kommt und fragt, wie sollen wir mit dieser Situation umgehen? Sprüche 1, Vers 7 heißt: Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Machen wir uns doch immer wieder auf und gehen demütig zu Gott und hören auf ihn. Er ist Fachperson in Sachen Erziehung. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass du Fachperson bist. Ich möchte dir Danke sagen, dass du am Salomo so viel Weisheit gehst für Kindererziehung und für andere Themen. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir davon lernen können und profitieren können. Ich möchte dir Danke sagen für den schönen Auftrag, den du uns gehst als Gemeinde auch. Und es wird einem vielleicht immer wieder bewusst, auch wenn Kinder auf die Welt kommen, dass wir gemeinsam einen Auftrag haben an der nächsten Generation. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir als Gemeinde immer wieder aufstehen und zusammenstehen und sagen, jawohl, wir übernehmen die Verantwortung für die mit den Eltern zusammen. Dass die nächste Generation für dich begeistert wird. Ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, gerade auch für Eltern, die da sind, die vielleicht an einem Punkt stehen, wo sie im Moment über ihre Grenzen herausgefordert sind. Herr, segne sie, gib ihnen Kraft und gib ihnen Weisheit. Ich möchte dir Danke sagen, Vater, dass du auch bei den Eltern bist, wo die Kinder vielleicht schon 12 gewesen sind. Gib ihnen die Weisheit, die sie brauchen, um sie weiter begleiten und ins Leben einzuführen. Gib ihnen Weisheit fürs Loslassen und gib ihnen Weisheit, coach sie. Ich möchte dich bitten von ganzem Herzen für die Eltern, die ihre Kinder erwachsen sind und vielleicht schon nicht mehr daheim sind. Gib ihnen eine frohe Gelassenheit und eine Gewissheit, dass das Kind selber auf dem Weg werden bleiben, wo sie kennengelernt haben. Amen.